Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Jordi, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Michi.
Heute haben wir uns das Thema Urheberrechtsverletzungen rausgesucht. Spannendes Thema immer wieder, finde ich. Also für mich war das schon spannend an meinem ersten Tag, bereits in der Ausbildung, natürlich auch im Berufsalltag, dann hat mich das Thema immer begleitet. Und ich finde es jetzt genauso spannend und furchterregend wie damals. Also weiß nicht, wie das da dir geht.
Es ist auch, oder es bleibt immer irgendwie hochaktuell, gell? Obwohl immer, Also man kann das, glaube ich, zu allen Details irgendwie durchkauen, aber es wird nie alt und es wird auch nie unwichtig.
Genau, und ich finde, es wird eher nur präsenter und gewiefter und also ich finde, man, die Zeit ist total da, dass man in noch mehr Fallen tappt, als wie früher schon.
Ja.
Kurze Anekdote, Charlie, habe ich dir das schon mal erzählt, dass wir unsere, also damals in meiner Band, dass wir unsere Musik ja auch auf einem ganz eigenen Weg selbst geschützt haben.
Jetzt also, kommt's.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich weiß, als wir ja eigene Songs produziert haben, dann haben uns so die alle Musikerkollegen und Studiomenschen, wo wir damals die CD aufgenommen haben, die haben gesagt, ja, ihr müsst unbedingt euch das eigene Demo-Tape per Post schicken, damit man quasi den Poststempel hat und natürlich das Packerl nicht öffnen, sondern zulassen. nicht freuen und öffnen und juhu, sondern quasi sicher verwahren und geschlossen lassen und halt den Poststempel. Der Poststempel war immer die Aussage dient, zum Nachweis des Urheberrechts oder des Entstehungsdatums, nennen wir es mal so.
Das war also ganz spannend. Nach 20 Jahren gibt es einen Streitfall bezüglich den Rechten und dann sagst du so, haha, ich habe das Paket von damals noch.
Genau, aber ich finde es gerade nicht.
Und kommst dahinter, dass der Mitarbeiter bei der Post irgendwie ein Packerl vertauscht hat.
Und da sind irgendwie so Strumpfhosen drin.
Weißt du? Ja, genau.
Oder der Punkt ist wirklich, man findet's nimmer, weil, also ich habe das Ding tatsächlich nimmer. War spannend, ob das meine ehemaligen Bandkollegen, ob die das noch haben. Ich weiß, ich habe das mal sehr lang aufbewahrt an einem gewissen Ort. Aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo es ist. Also das zum Thema Schutz.
So eine Zeitkapsel, die du irgendwo vergrabst, wäre ja auch spannend,
genau.
Oder?
Genau. So an einem öffentlichen Ort, so unter irgendeinem Brunnen oder sowas, was du ewig graben musst.
ja, das schlecht, war. Ja, da gab es echt viel kreative Wege, wie man sich da was schützen hat lassen.
Also ja. Es war damals so der amtliche, vermeintlich kostenlose Weg, das Urheberrecht quasi zu schützen oder zu verteidigen. Mhm. Ohne dass man jetzt irgendwie zum Notar ging oder sonstiges, gell. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute noch genauso funktioniert. Also wer hier an die ZuhörerInnen, wer hier was weiß, gerne irgendwie kommentieren oder uns zukommen lassen. Ich glaube, dass es heute noch genauso funktioniert. Also der reine Nachweis der Entstehung, denke ich mal. Es ist das gleiche wie die IPTC-Daten eines Fotos. Die sagen ja auch, wann es entstanden ist und haben sozusagen ja eine Art Urheberrechtsstempel, gell.
Gibt es da eigentlich, also hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, dass es da irgendwelche besonderen Neuerungen gibt? Also würde mich jetzt tatsächlich interessieren, weil ich bin in dem Bereich jetzt gar nicht so tief drin, also gerade so was Fotografie angeht, wie sich es da mit den Daten verhält, also Metadaten in jeglicher Form. Gibt es da irgendwelche sonderlichen Neuerungen oder ist es da eigentlich so gesehen auf dem gleichen Stand wie vor ein paar Jahren noch?
Gute Frage. Also ich wüsste jetzt, also ich weiß keine Neuerungen und ich würde mich jetzt nicht anders verhalten wie vor über 20 Jahren schon. Also ich kann nicht sagen, ob es jetzt wirklich gesetzliche oder rechtliche Neuerungen gibt. Aber ich glaube, im Bereich Medien oder Design hat man ja immer wieder die folgenden Probleme oder Berührungen. Also zum Thema Fotos, welche Fotos darf ich wo verwenden? Welche Fotos sind wie geschützt und so weiter? Und ich finde es sogar erschreckend, dass heute die Leute oder auch der Nachwuchs hier immer noch sehr, sehr desinteressiert damit umgeht. Also ich finde es eher schockierend. Mir ist das schon aufgefallen, dass dem wenig Beachtung geschenkt wird. Also nach wie vor.
Ich wollte es gerade sagen, nach wie vor, weil eigentlich war das ja schon immer irgendwie so. So ab der digitalen Zeit, wo du halt irgendwie gefühlt alles per Google finden konntest, gell, und dann, ach ja, nehmen wir das Bild von Google kurz und
ja.
Also ich glaube, dass da nach wie vor so die Sensibilität dafür fehlt. Aber es ist ja halt auch so der Faktor, wenn man nie mit den Konsequenzen so richtig in Berührung kommt, wo ich auch das Gefühl so ein bisschen habe, dass man da viel zu wenig Auswirkungen spürt. Das ist fast so ein bisschen wie wenn dich die Eltern vor irgendwas schützen wollen und dir deshalb irgendwas verbieten, weil sie sagen, das ist gefährlich, aber du kommst irgendwie nie in Berührung damit zurecht oder du kannst die Konsequenzen nicht zurecht greifen und deswegen machst du es trotzdem. Ja, obwohl die Konsequenzen klar auf der Hand liegen. Und ich glaube, so ein bisschen verhält sich es auch beim Thema Urheberrecht. So irgendwie, viele sind ja auch der Meinung und traurigerweise auch Unternehmen, die führend vorangehen und dann ihren Mitarbeitern dann auch sagen so, ja, also solange uns da keiner erwischt, nehmen wir das so, weißt du.
Ja, da gibt es ja ganz abenteuerliche Geschichten. Also, weiß nicht, Charlie, bist du schon mal in Berührung gekommen, selbst mit Urheberrechtsverletzungen?
Also ich persönlich jetzt nicht. Ich habe weder Konsequenzen in Form von Strafen verspürt, noch sind irgendwelche Werke von mir geklaut oder kopiert worden, tatsächlich. Also deswegen habe ich da überhaupt keine Berührung dazu. Mhm. Ich habe aber Erfahrungen gesammelt im Sinne von Beobachtungen. Also was so unmittelbar um einen herum passiert oder auch in verschiedenen Branchen. Mir fällt da spontan, wo wir jetzt gerade über das Thema sprechen, fällt mir spontan das Thema NFTs ein. Also das ist halt gerade so ein top aktuelles Thema eigentlich, was recht viele Künstlerinnen tatsächlich betrifft. Weiß nicht, inwiefern du schon Berührungen mit dem Thema hattest. Da gab es jetzt so in den letzten Monaten. Es ist jetzt tatsächlich wieder ein bisschen abgeflacht, das Thema, muss man auch dazu sagen, weil es halt recht viele Kontroversen gab darum, auch in Verbindung mit verschiedenen Plattformen, die diese NFTs vertreiben. Aber vor ein paar Monaten war das ja so ein riesiger Hype, der komplett Mainstream war und wo alle auf so einen Hype-Train aufgesprungen sind und versucht haben, das Maximale draus mitzuziehen. Und das war wie bei Clubhouse ungefähr. Also bei Clubhouse war ja von einem Tag auf den anderen der Ultra-Hype da und nach ein paar Wochen ist es auch wieder abgeflacht. Und so verhält sich es jetzt gerade ein bisschen mit NFTs. Ein Kern betrifft es, der sich noch daran festhält, aber der Großteil ist schon wieder weg. Aber da gab es halt so den großen Aufschrei oder die große Kontroverse, weil NFTs im Grunde genommen nicht austauschbare Elemente sind, also digitale Elemente, die an der Blockchain gehaftet sind oder damit verknüpft sind. Und das heißt, für ein digitales Werk, das kann eine Illustration sein, das kann ein Logo sein, das kann ein Bild, aber auch das kann auch ein Musikwerk sein, also eine MP3-Datei, aber auch Tweets oder Nachrichten, alles, was in irgendeiner Form digital zertifizierbar ist oder als Werk in irgendeiner Form abgespeichert werden kann, das kann zu einem sogenannten NFT gemacht werden. Und das wird dann auf bestimmten Plattformen vertrieben und kann dann gehandelt werden. Da werden dann Zertifikate herangezogen, die mit dieser Blockchain verbunden sind. Das heißt, da wird nachvollzogen, wer hat dieses Element in die Blockchain gesetzt. Der gilt dann als Urheber, auch ganz interessant. Und dann kann das innerhalb dieses Netzwerks gehandelt werden. Und das geht preislich in die Millionen. Mhm. Und da wurden dann teilweise auch generierte Artworks, also von verschiedenen Avataren oder anderen Motiven, die wurden dann systematisch gehandelt und hochgehandelt, quasi, dass der Preis wirklich in die Unendlichen gestiegen ist. Mhm. Und war für alle ein ultra lukratives Thema und ein wirklich spannendes Thema, wurde bis ins Unendliche gehypt, bis dann aufgekommen ist, dass systematisch und im großen Stil künstlerische Werke geklaut wurden von ihren eigentlichen Urhebern und von fremden Personen auf diesen Plattformen auf die Blockchain gesetzt wurden. Und somit war laut der Blockchain, also laut dieser Zertifizierungstechnologie, der Urheber diese Person, die das eingestellt hat. Aber eigentlich war der Urheber des Werks eine ganz andere Person.
Krass.
So, und das führte zu einem Schneeballsystemartigen Konstrukt, wo natürlich sich bestimmte Personen so organisiert haben, dass dieses Artwork, also dieses NFT, natürlich dann schön innerhalb dieses Kreises so durchgereicht wurde, im Sinne von, der eine hat es dem anderen abgekauft und der hat es dann dem nächsten verkauft und so weiter.
Da gefällt mir dieses Gates-Zitat, NFTs leben vom Prinzip des größeren Idioten. Das ist irgendwie
ganz genau, gut. Ganz genau. Und im Grunde genommen, wenn man sich das technisch mal genauer anschaut, ich möchte jetzt nicht zu tief in die Thematik reingehen, aber wenn man sich das technisch anschaut, wenn du dir so ein NFT kaufst, dann besitzt du nicht dieses Werk an sich, sondern du besitzt eigentlich nur die Verlinkung zu diesem Blockchain-Zertifikat.
Echt?
Das heißt, du kaufst im Grunde genommen nur einen Link. Und das ist einfach nur Wahnsinn.
Das ist so eine Forsche.
Ist in vielerlei Hinsicht ein Hoax, also eine Betrügerei, weil du ja auf der einen Seite nur was Fadenscheiniges kaufst, was nur einen vermeintlichen Wert hat. Mhm. Und auf der anderen Seite leiden sehr viele Künstler darunter, weil natürlich ihre Werke geklaut werden. Du musst dir vorstellen, du kannst dir von einer Illustration, die du auf irgendeinem Portfolio siehst, du kannst es einfach screenshotten über irgendein Screenshot-Tool oder über Shift-Command-4 auf Mac. Mhm. Machst dir einen Screenshot von dem Artwork und platzierst es auf der Plattform und hast somit in Anführungszeichen die Rechte daran, also bist der Urheber. Und kannst es quasi für etliche tausende Euro kannst du es handeln, wenn du es geschickt anstellst sozusagen.
Aber ich denke, war sowas je rechtlich haltbar? Also wirklich gegenüber dem Urheber
des Werkes? Naja, natürlich nicht. Nur das Problem ist, und da kommen wir zu dem größeren Dilemma, der Markt rund um NFTs und Blockchains ist 0,0 reguliert. Hm. Also das ist wilder Westen sozusagen. Und ist ja klar, wenn du dann mit einer Anzeige zur Polizei gehst und sagst, hey, irgendjemand hat mein Artwork als NFT eingestellt und handelt es gerade auf der Blockchain, die verstehen nur Bahnhof. Ja. Ist ja klar. Und da kann niemand was nachverfolgen.
Sie sind ja betrunken und sowas.
Ganz genau. Und somit sind etliche Leute, die das im großen Stil aufgezogen haben und sich dann natürlich eine goldene Nase verdient haben, straffrei ausgegangen und die KünstlerInnen, die haben natürlich gelitten drunter. Und es kam so weit, dass etliche ihr komplettes Portfolio auf den verschiedenen Kanälen, sei es DeviantArt, sei es Behance, Dribbble und so weiter und so fort, mussten alles offline nehmen, weil sie Angst gehabt haben, dass alles gescreenshottet, alles geklaut wird. Und das ist halt Urheberrechtsverletzung par excellence. Mhm. Also unfassbar, was da abgegangen ist.
Krass. Ja, das ist natürlich oberdreist dann, gell? Ich sage mal, das Thema Fotos war ja immer schon, jetzt im im Cloud-Bereich, wenn man es mir so nennt, gell, also das Thema Bilder oder Bilder verwenden, die einem einfach gar nicht gehören. Ich habe selbst die ersten Erfahrungen gemacht, relativ früh. Ich habe damals für einen großen Konzern gearbeitet und habe, ich kann mich noch erinnern, so Werbebeilagen gemacht und da ging es um eine Sony-Kamera, die quasi bei On-Off-Schalten der Kamera den Sensor automatisch reinigt. Das kennt man ja bei jeder Kamera. Und das war damals eben eine Neuheit und es ging darum zu visualisieren für mich, dass eben die Kamera keine Reinigung benötigt, sondern dass das automatisch durch die Vibration quasi gereinigt wird. Und habe da tatsächlich so einen kleinen schwarzen Plastikpinsel, die kennt man auch in den Rasierapparaten und so, da ist immer so ein kleiner Reinigungspinsel dabei, vermeintlich total beliebig. Also den, wenn man damals schon, also vor wirklich, es ist ja über 20 Jahre her, also geht ja schon fast, ja doch, so in dem Bereich, wenn man so einen Pinsel gegoogelt hat, also ich schwör's da kam seitenweise der gleiche Pinsel. Und ich dachte, gut, den verwende ich halt dann, um zu visualisieren, da ist keine extra Reinigung nötig, also dieser Pinsel und dann quasi durchgestrichen mit einem roten Balken. Tatsächlich war das meine erste eigene Erfahrung mit Urheberrechtsverletzung. Der Konzern hat damals dann auch eine Strafe, also Abmahnung bekommen, relativ früh, also die Beilage war tatsächlich in sehr hoher Auflage, also im sechsstelligen Bereich. Und somit hat es auch gar nicht lang gedauert. Dann kam da eine Unterlassungserklärung und ich glaube 2000 D-Mark Strafe oder so war die Konsequenz. Und seitdem war es tatsächlich für mich absoluter Alarmmodus. Das war so mein einziges Eigenverschulden. Mit Strafe oder mit bitterer Strafe, also auch mit Geld. Ich habe die zwar nicht selbst bezahlen müssen, hat damals das Unternehmen zahlt, aber es war natürlich, da war schon jeder echt angefressen auf mich. Gell? Das war einfach ein Fehler, also es war einfach nur dämlich. Und ich glaube, das ist gar nicht so abstrakt. Ich kann mir vorstellen, dass vielen so ging und dass da vielen auch, also ich kenne einen Kollegen von mir, der hat das Ganze vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 2 Jahren, hat quasi einem Kunden Bildmaterial gegeben. Und der Kunde hat es eingesetzt und nach Jahren, ich glaube 4.000 Euro Strafe hat der Kunde bezahlen müssen. Und das Problem ist, und jetzt kommt's, und das ist meistens das Problem, dass niemand mehr weiß, wo ist die Lizenz oder bei wem ist die Lizenz quasi gekauft worden. War es die Agentur, war es ich selber, war es mein Account, war es der Agentur-Account, keine Ahnung. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen warne ich heute mal extrem vor diesen Weitergaben oder ja, dann mache ich es halt auf meinem Account und so weiter. Also jetzt sowas, wenn ich schon höre, dann geht mir das Messer in der Hose auf, weil das sind die Vorreiter, das sind die besten Boten für. In 5 oder 10 Jahren weiß kein Mensch mehr, wo, wie, was, wie das gekauft wurde. Und ganz gefährlich ist natürlich Websites oder E-Commerce, ganz egal, wo viel Stockmaterial drin ist, womöglich noch aus verschiedenen Bilddatenbanken bestückt, das weiß keine Sau mehr. Und es ist hochgefährlich. Also wirklich unglaublich. Und ich bin auch heute noch immer wieder am Lizenzen suchen oder führen Kunden am Lizenzen suchen, weil der gar nicht mehr weiß, wo das Zeug her ist. Und das ist ja Katastrophen. Das mit dem Pinsel war so die erste eigene Erfahrung. Tatsächlich ein paar Jahre später, ich glaube, ja, doch 10 Jahre später hatte ich einen Vorfall mit einem Kunden. Der hat, damals gab's noch About Pixel und Photocase, weiß nicht, wer diese Bilddatenbanken noch kennt. Da hieß einmal kostenlos, also zwischen kostenlos und lizenzfrei wurde immer schon gerne nicht unterschieden, weil man sich damit nicht befassen wollte. Und so ein klassischer Fall, der Kunde, wahrscheinlich der Kunde, hat sich irgendwann von Photocase mit einem Foto bedient, hat es auf der Website eingebunden. Es kann, und das ist das Verrückte, es kann sogar sein, dass es auch gekauft hat. 10 Jahre später eben kam eine Klage, dass das Bild nicht lizenziert ist, also dass es widerrechtlich verwendet wird, und der Kunde hat es halt nicht nachweisen können. Also es geht gar nicht immer drum. Auch das Beispiel, das ich vorher erzählt hatte, mein Kollege, der dann diese 4.000, oder wo der Kunde 4.000 Euro zahlen musste, die Lizenzen wurden definitiv gekauft. Es war nichts Widerrechtliches, die wurden, damals gab es noch teilweise DVDs, die man sich kaufen musste, und die hatte halt niemand mehr. Es wusste keiner mehr. Es gab, man muss sich das so vorstellen, früher gab es das noch nicht, diese Online-Portale, wo man sich einloggt und seine Lizenzverläufe sieht. Das gab es einfach nicht. Das heißt, du hast da irgendein DVD-Band, wie so ein Brockhaus ungefähr, muss man sich das vorstellen, dass es ein DVD-Band mit Lifestyle-Milieu-Abbildungen gekauft. Für richtig viel Geld. Also für Tausende von D-Mark damals noch. Die hast du quasi auf Vorrat gekauft und dann hast du die Bilder dementsprechend verwendet und hattest halt immer einen Lizenznachweis.
Diese Lizenz gab es irgendwie in separater Form, in Papierform oder so?
Ja, schon in Form von einem Dokument oder so eine Art Vertrag oder so, ja, die gab es schon. Mhm. Also soweit ich mich jetzt daran erinnere. Nur eben mit der Zeit, also das Problem bei Bildlizenzen, das kann ich nur jedem ans Herz legen, ist nicht der Tag heute. Und das ist das Problem. Heute denke ich, ach ja, das mache ich rechtlich alles ganz sauber und da habe ich es gekauft, das weiß ich ja, das kann ich ja gar nicht vergessen. Ja, bla bla. Also überlege mir, was ist in 10 oder 15 Jahren. Und wenn du jetzt nur viele Kunden hast und das für viele Kunden machst, du weißt gar nichts mehr. Also natürlich kannst du es ja irgendwo dokumentieren, ja, okay. Aber wie oft war es denn schon, wie hieß es, ich weiß noch, Getty, also ich weiß noch, zu meiner Anfangszeit habe ich von Getty Images und Corbis Bildlizenzen gekauft. Das waren einfach die Marktführer, Punkt. Da gab es nichts anderes. Und dann muss man sich vorstellen, das ist unvorstellbar heute, da kostete eine Lizenz eines Bildes im Schnitt, und ich rede jetzt nur von regional, Print, DIN A4, ein Jahr Nutzungsdauer und so weiter, also völlig eingeschränkt, circa 400 D-Mark im Schnitt. Ein Bild. Ich habe damals in einer großen Versicherung gearbeitet. Ich musste da so um die 2 bis 3 Bilder täglich kaufen. Täglich. Aber da muss man sich mal die Kosten vorstellen.
Ja.
Heute, was kostet heute ein Stockfoto? Lächerlich, also traurige, lächerliche Cent. Das ist ja unglaublich. Also zum Thema Wertschöpfung, ja, ohne Worte würde ich jetzt sagen. Und somit war das natürlich schon damals, also mit dieser DVD-Collection, so war es übrigens beim Kollegen, der ist sich ganz sicher, er hatte diese Bilder, es waren ja so schwarz-weiß, so aus den 50er, 60er Jahren, so mit Cadillac und so klassische Graustufenabbildungen, und ganz sicher hat der die gekauft, aber es gab einfach keinen Nachweis mehr. Und das hat ihm das Genick gebrochen oder am Kunden. Jetzt kam der Kunde natürlich zum Kollegen und sagt, du hast mir damals das verkauft und ich habe das ja schon bezahlt, die Bildlizenzen habe ich ja bezahlt. Naja, das Ende vom Lied war, und das ist immer noch kulant, die haben sich das geteilt. Also der Kunde, wenn jetzt völlig durchdreht, sagt er, ja, ich zahle das nicht. Du als Agentur oder als Freelancer hast doch mir das damals gegeben, also musst doch du die Verantwortung für die Bildlizenzen übernehmen.
Und ja, da werden ansonsten Klagen hin und her geschmissen.
Absolut, worden. Ja, absolut. Das, Und ich hatte das, genau, vorher habe ich noch das Beispiel Photocase About Pixel angesprochen. Ich hatte das auch eben, dass ein Kunde nach 10 Jahren zu mir kam und sagte, können Sie mir da helfen? Ich habe jetzt eine Klage, weil ich dieses Bild und so verwendet habe. Und das ist total spannend, wie sich auch Kunden verhalten. Ich kann mich noch genau erinnern, das ist jetzt bestimmt 15 Jahre oder so her, dass ich einen Kunden gefragt habe, ja, wo haben Sie denn das Foto her? Das war ganz ein unspektakuläres Bild. Wo haben Sie denn das her? Dann sagt er, ja, das weiß ich nicht. Also dieses Entsetzte, das weiß ich doch nicht. Und noch entsetzter habe ich dann gesagt, ja, aber das müssen Sie doch wissen. Also dieses, also damals noch, und ich finde, das meinte ich eben, ist es ja heute noch ähnlich, dass man sagt, gerade dass keiner antwortet, ja, das ist mir doch egal, wo das Bild her ist. Ich nutze es ja nur. Weißt du, also, und mir kommt teilweise schon vor, dass das heute noch ähnlich ist, dieses, diese Empörtheit, das weiß ich doch nicht, wo das Bild her ist. Naja, du bist halt verantwortlich, wenn es auf deiner Website ist. Also, es ist ja logisch. Also, es klingt total logisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so logisch für die Mehrheit ist. Ich glaube nicht.
Ja. Ja, es verhält sich ja auch genauso mit Schriften oder mit. Ja. Mit Icons und so, gell?
Ja, absolut.
Bei den Icons tatsächlich wundere ich mich wirklich, weil es gibt ja recht viele Portale, also Icon Scout oder Flat Icon oder so, die diesen Abonnement-Service anbieten, halt, wo du für 10, 20 Euro im Monat die Icons auch wirklich kommerziell nutzen kannst. Aber tatsächlich kannst du dich ja ohne anmelden, ohne abonnieren, vieler guten Icons bedienen. Ja. Und da bin ich wirklich gespannt, wie man das nachverfolgen möchte, dass Unternehmen X dieses Icon ohne Erlaubnis kommerziell verwendet. Weil gerade die Icon-Welt ist für mich so in vielerlei Hinsicht übersättigt und zugemüllt mit allen möglichen Formen und Ausprägungen von Icons. Und es gibt auch so viele, die sich eins zu eins ähnlich schauen. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt so ein vektorbasiertes Icon hernehme, ich kann mir das problemlos in Illustrator reinziehen, kann es eins zu eins selbst nachbauen und so in meine Datei einsetzen. Mhm. Und dann würde es mich halt wirklich interessieren, wie möchte ich dann als Plattform dem nachgehen, dass ich sage, die Urheber dieses Icon-Sets, die auf meiner Plattform sind und die Provisionen bekommen oder einen Prozentsatz bekommen von den Abonnements, dass die abgesichert sind. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das zuverlässig funktioniert. Also
da gab's,
ich lasse mich da gern belehren, gell, und wäre eigentlich auch spannend, wenn wir uns mal mit jemandem unterhalten können, der da in der Bereich, tätig ist, gell, irgendwie. Ja. Weil so viele Icons, die sich wirklich in Strichstärke, in Rundungen, in Proportionen so ähnlich sind, aber von ganz verschiedenen Plattformen herrühren. Und auch gut, von ganz verschiedenen Künstlern erstellt wurden. Ja. Also das ist wirklich schwierig.
Gut, ich glaube, also es herrscht ja immer das Problem des Nichtwissens. Und das ist, glaube ich, schon mal der Punkt. Erstens ist ja mir wichtig, welches Icon oder was auch immer schützenswert ist. Also wo habe ich überhaupt einen Werkcharakter und was ist womöglich gar nicht schützenswert oder schützbar? Und ich glaube, da gibt es mehr, als man denkt. Und die anderen, also die ihren Werkcharakter erfüllen, die sind durchaus, also war früher auch schon mit Software, waren die durchaus schon rausfindbar oder gab's doch ein paar so Scan-Plattformen, eben wo man diese Raster überprüfen konnte. Aber ich weiß es nicht, ich weiß da weder Namen noch sonst was. Aber ich denke, das auch heute rauszufinden mit KI und so weiter, ich glaube, dass das gar nicht so das Thema ist. Der Punkt ist ja folgendermaßen, ist es schützenswert und was ist danach? Also selbst wenn ich rausfinde, das ist von dem und dem. Und jetzt kommen wir eh schon zu einem Punkt, der auch ganz, ganz interessant ist. Dann gibt's ja heute die dreisten Anwälte, die im ganzen Internet verschrien sind, die natürlich auch versuchen, die Menschen abzuzocken. Indem sie einfach behaupten, du hast das und das in Verwendung und hast aber nicht die Lizenz dafür, also hast nicht die Erlaubnis, das zu nutzen. Und ich glaube auch, jeden Tag steht der Dumme auf und ich glaube, dass das bei vielen Menschen auch durchaus funktioniert. Ich hatte vor kurzem…
Vor allem die Angst, wenn ich da kurz einhaken darf, vor allem diese Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Also das ist ja, wie du sagst, diese betrügerische Masche fängt ja schon an bei irgendwelchen dubiosen Seiten, die du irgendwann mal angeklickt hast, wo du dann Wochen später ein Schreiben bekommst, so von wegen, ja, sie haben dies und jenes nicht gezahlt und zäunst es, sondern sonst drohen ihnen rechtliche Konsequenzen. Allein diese Drohung, diese Aufforderung bewegt ja schon viele Selbstständige dazu und auch viele Unternehmen, dass sie sagen, ja gut, dann zahlen wir es halt, bevor da noch mehr auf uns zukommt.
Ja.
So, und da kommen die Kosten zusammen und die ganzen Saul Goodmans der Internetbranche, die lachen sich ins Fäustchen. Gell? Also ich habe tatsächlich auch schon mal so ein Schreiben bekommen, so ein Betrugsschreiben, habe natürlich nicht drauf reagiert, aber es macht schon, also es gibt einem schon einmal ein komisches Gefühl, wenn man
absolut,
das
so weiß. Absolut. Ich habe da gleich eine kurze Geschichte, die hören wir uns gleich an, würde ich sagen.
Hey, welche Themen beschäftigen dich persönlich? Wem würdest du gerne einmal beim Reden zuhören? Lass es uns wissen. Schreib uns einfach eine Nachricht auf projektabhängig.de oder kontaktiere uns auf Instagram.
Ist tatsächlich erst ein paar Monate her, habe ich auch von einem Anwalt das Schreiben bekommen. Natürlich inhaltlich total eher schon beängstigend und total abgesichert und der da behauptet hatte, dass ich eben Bilder in Verwendung habe, aber nicht die Lizenz dafür und mordskompliziert und natürlich hat es ganz amtlich ausgeschaut und so weiter und habe dann tatsächlich, mir ging's tatsächlich so, wie ich vorher beschrieben habe. Ich musste dann schauen, für welchen, man muss das ja wissen, also ich verwalte ja auch viele Stock Konten von Kunden. Also man muss dann wirklich erstmal suchen anfangen, oh okay, welcher Kunde, welche Lizenz, welche Bilddatenbank und so weiter. Es ist ja erstmal, ist man ja fast schon in Panik und fängt das Suchen an. Und tatsächlich bin ich gleich mal wieder in Schwitzen gekommen und gesagt, Mensch, wo ist denn dieses Bild? Also wo habe ich denn dieses Bild gekauft? Und es war nicht da, wo ich vermutet habe. Und das nochmal zur Wiederholung. Man meint vielleicht heute, alles ist ganz geordnet in Schubladen, aber viele, viele Jahre später fangst du dann doch wieder suchen an. Also das geht. Hab's dann gefunden.
Gibt's da eigentlich, kennst du da irgendwie ein Tool, wo man so Lizenzen verwalten kann?
Das ist irgendwie gut. Nee, nicht wirklich. Also jeder kennt halt die, ob das jetzt iStock-Foto oder Adobe-Stock oder so, gell. Aber letztendlich musst immer dann die Kundenstockkonten verwalten und so. Kundenstockkonten, das ist ja mehr Wort.
Kundenstockkonto bleibt Kundenstockkonto. Ja, wäre natürlich auch mal interessant, gell? So ein Tool, wo du halt aus allen deinen Plattformen, deine Lizenzen zusammentragen kannst in einem Dashboard und so und gruppieren kannst nach Kunden. Wäre interessant, ob es mal sowas gibt.
Total. Und vor allem, jetzt fallen mir ja gerade, die hatte ich jetzt gar nicht so am Schirm, kurzer Themensprung, auch so jegliche Software, die in der ganzen Laufbahn je gekauft wurde.
Oh ja.
Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Charlie, Asche über mein Haupt, aber da gibt's sicher auch 5 von 50 Lizenzen, die ich gar nicht mehr finde. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Und ich habe das Tool mal gekauft, aber wenn es um einen Nachweis ginge, also ich würde es nicht finden, glaube ich.
Ja, und es gibt ja auch noch so viel, also ich gerade in Facebook-Gruppen für Designer, Gestalter etc., so viele, also erschreckend viele, die immer noch mit den alten Adobe CS-Versionen arbeiten, also die schon über 10, 20 Jahre alt sind. Bei denen ist es dann auch ein Thema bezüglich Software-Keys und so, falls es irgendwann mehr eine Rolle spielt.
Ja.
Das musst halt dann irgendwo parat haben, gell?
Wobei, das hat ja Adobe durchaus abgekürzt, gell? Also meine letzte Erfahrung war, ich habe tatsächlich einen alten iMac auch noch gehabt, ich weiß nicht mehr, das Betriebssystem, und habe die Kaufversion von Indies, von der Adobe Suite, hieß die ja damals noch, CS Suite, glaube ich, oder Creative Suite, so hat es geheißen, und die kannst du gar nicht mehr installieren. Also das funktioniert gar nicht mehr. Also du brauchst dann schon noch wahrscheinlich noch ein älteres Betriebssystem und keine Verbindung zum Internet, dann kannst du es vielleicht nur betreiben. Aber ansonsten haben sie ja da schon gar ausgemacht, indem sie sagen, ja, das funktioniert gar nicht mehr. Ist ja auch eigentlich ein starkes Stück, ja, du kaufst das Ding. Aber ich glaube, man muss sich natürlich auch diesem Abo-Modell irgendwann nähern und sagen, weil früher war die Kaufentscheidung, die war halt so vom innerlichen Frieden, du wusstest, das Ding gehört dir.
Aber ja.
Wurde ja dann mit, als jeder in Richtung Abo wollte, wurde dann auch unglaubwürdig, und man spürt es, glaube ich, immer noch täglich. Momentan hatte ich es erst wieder bei einem Passwort-Safe. Also da habe ich auch das Modell mir gekauft. Die haben seit Jahren nur noch das Abo-Modell und unterstützen halt partout diese Kaufversion nicht mehr. So, jetzt hast du nur die Möglichkeit, ins Abo einzusteigen. Ob du willst oder nicht, ob du das gekauft hast oder nicht, ist dein Pech. Mhm. Also, ja, Verarsche. Aber zurück zu dieser Thematik mit dem Anwaltschreiben. Hab den natürlich gegoogelt, und der ist bekannt wie ein bunter Hund im Web, dass er natürlich da die Menschen anschreibt und völlig verunsichert. Die Behauptung war, vielleicht nur mal zur Erklärung, die Behauptung war, dass das Bild in Benutzung ist meinerseits. Und ich doch gefälligst die Lizenz nachweisen soll. Also interessant, was die Forderung ist. Mhm. Ich soll einem Anwalt nachweisen, dass das Bild lizenziert ist von mir oder vom Kunden. Also interessanter Aspekt. Als ich das gecheckt hatte, und ja, es war dann ein Adobe Stock Bild, das gekauft wurde natürlich, also alles lizenziert und natürlich alles rechtens wurde gekauft, und ich habe somit auch Adobe angeschrieben und habe denen den Fall geschildert. Und jetzt muss man mal fast eine Lanze brechen für Adobe, weil unglaublich das Feedback, was ich von denen bekommen habe, also das war wirklich total schnell, weil natürlich von dem Anwaltschreiben auch eine zeitliche Antwortforderung drin war. Ich soll bis dann und dann gefälligst reagieren, sonst gibt es ja die schlimmsten rechtlichen Konsequenzen. Und Adobe hat sich da ganz schnell persönlich und mit ganz viel Mühe geäußert und hat beruhigt und hat gesagt, das Bild ist... Also der Punkt war, es war hochinteressant, die Lizenz war nicht mehr im Stockkonto vorhanden. Also die Lizenz schon, aber die Lizenzierung war entfernt innerhalb des Adobe-Stock-Kontos. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, was da gemeint ist. Also
wo ist da der Unterschied?
Ich habe gesehen, das Bild ist gekauft. Und ich weiß jetzt nicht, wie es, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber bei, wenn man sich einloggt in die Bilddatenbank, da steht irgendwie Lizenz. So dann in der rechten Spalte und irgendwie Check oder so. Also keine Ahnung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber auf alle Fälle war da ein Icon drin, das ich nie kannte. Also das im Nachhinein war mir das klar, die Lizenz wurde entfernt innerhalb Adobe Stock. Das heißt, der Anwalt behauptete ja auch, das Bild darf man gar nicht mehr nutzen. Weil dieser Vertrag, diese Connection mit Adobe angeblich auch schon aufgehoben ist. Also der behauptete letztendlich oder dann im zweiten Schreiben, dass es kein Agreement quasi von ihm und Adobe mehr gibt. Das ist eine ganz neue Richtung. Überlege mal, das würde ja bedeuten, dass jeder seine gekauften Bildlizenzen regelmäßig checken muss. Hä?
So einen Fall hatten wir ja kürzlich bei unserem Podcast mit der Musikdatei, gell?
Richtig, stimmt.
Da ging es ja um das Thema, ja. Verwertungsgesellschaft, dieses Outro, diese Outro-Musik, die wir in den ersten 20 Folgen, glaube ich, drin hatten. Mhm. am Ende, wo dann plötzlich, wo bei deinem, glaube der Check von dir war irgendwie so zu eher zufällig,
total,
oder?
Total, also, ja, weil ich da eigentlich übergewissenhaft bin und ich wollte es noch mit checken, ob alle Lizenzen auch wirklich ja, richtig lizenziert sind.
Ja, ja, und wir haben ja das Outro damals mit gutem Gewissen erworben, ja, weil natürlich, weil wir gesehen haben, dass dieser Soundtrack oder dieses Musikstück bei keiner Verwertungsgesellschaft gelistet war. Mhm. Und vor ein paar Wochen hieß es dann plötzlich, doch, ist gelistet. Ja. Und dann mussten wir es natürlich austauschen in den ersten 20 Folgen.
Also es war wirklich schön, wer da irgendwie auch mehr Erfahrung hat, gell, dass man da ein bisschen Feedback oder so, das war echt toll, weil,
ja,
oder überhaupt ja, das Thema nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt.
Vor allem ist es ja mega ärgerlich, vor allem für Personen, die sich jetzt natürlich schon damit beschäftigen, aber nicht wirklich Experten darin sind,
ja,
und die einfach dieses Gespür nicht dafür haben, worauf man denn jetzt konkret achten muss, auf welche Fallen, und die Portale, die einen dann 0,0 informieren drüber, ob sich da was geändert hat, sondern wenn du es erst dann merkst, wenn du selbst einmal zufällig reinschaust und siehst, hey, die Lizenz hat sich geändert.
Mhm. Ja, aber das ist ja, Wahnsinn. Also ich weiß ja nicht einmal, aber gut, Adobe hat ja da, war ja da extrem entgegenkommend. Und die haben wortwörtlich in der E-Mail verpackt, wenn hier anwaltliche Kosten und so weiter entstehen würden, die bezahlen das. Also das sagt mir schon, dass ich als User da gar nicht, ich kann da gar nichts machen dagegen.
Ja.
Also stell dir mal eine Agentur oder einen Freelancer vor, der für viele Kunden Lizenzen kauft oder ist egal, oder auch die Kundenseite, die müssten ja regelmäßig ihre Accounts checken, ob noch alle Lizenzen, es ist sehr unmöglich. Sehr unmöglich.
Aber so eine Frage, die mir jetzt in den Sinn kommt, man klärt es doch bereits vertraglich, wer für das dann verantwortlich gemacht werden kann, oder?
Ja, aber Adobe hat dann auch geschrieben, sie befinden sich mit diesem Anwalt seit längerem im Streit. Also okay, mir ist das dann schon klar, dass das, deswegen wurde die Lizenz da entfernt und deswegen heißt es ja nicht, dass, also deswegen sind ja die Bilder trotzdem im Umlauf. Und deswegen meinte natürlich der Anwalt, er kann jetzt Massenklagen raushauen, weil ja seine Bilder im Umlauf sind, aber keine gültige Lizenz mit Adobe besteht. Und das ist so eigentlich der Inhalt. Hm. Aber wie gesagt, Adobe hat da ganz schnell und zuversichtlich und zuverlässig geantwortet, man soll Adobe da in Kopie setzen beim weiteren Verkehr, man soll das und das antworten. Und damit ist es dann auch erledigt. Und seitdem habe ich ja nichts mehr gehört. Und sie waren auf alle Fälle, also in dem Fall wirklich Respekt, die haben das wirklich pro Kunde, also absolut pro Kunde gelöst und haben da total supportet und hätte ich jetzt gar nicht so erwartet und haben da auch jegliche Luft rausgenommen und alles gut. Also und wenn irgendwas wäre, die bezahlen das und die kümmern sich drum.
Mhm. Also, ein anderes Erlebnis, was ich mal beobachtet habe, was eigentlich jetzt in eine völlig andere Richtung geht, nämlich, dass man Urheberrecht auch übertreiben kann oder in einem übertriebenen Maße streng behandeln kann, so dass es einem eigentlich schon zum Schaden ist. Es gibt, kennst du bestimmt diese YouTuber-Szene, also es gibt viele, viele Influencer im Bereich YouTube, die unfassbare Reichweiten haben und einen davon, den verfolge ich eigentlich schon seit Jahren regelmäßig, der ist eher so im Gaming-Bereich angesiedelt und der macht auch recht viel so also zeigt viel vom persönlichen Leben und erzählt halt Geschichten aus seinem Leben oder was er macht und auch wenn er in Urlaub fährt und in andere Länder verreist, dann streamt er das halt live und dokumentiert es per Video und das wird halt wirklich millionenfach geklickt. Mhm. Und der hat eine unglaubliche Reichweite. Das ist einer der Top 5 meist abonnierten und meist gesehenen Streamer weltweit. So, und das war ganz, ganz interessant. Der hatte vor zwei Jahren circa mal einen Urlaub nach auf Malta geplant. So, und hat das natürlich im Stream mit seinen Zuschauern geteilt und hat davon erzählt, so ja, er fliegt dahin, hat sich da schon ein Hotel gebucht und hat so ein bisschen über die Aktivitäten gesprochen und hat dann während des Streams, also live mit 40.000 Zuschauern, ist er auf YouTube gegangen und hat sich ein Drohnenvideo von Malta angeschaut.
Okay.
So, das war irgendein Kanal.
Spannend, von, Trommelwirbel.
Von einem Fotografen, von einem Videoproducer, der regelmäßig so Drohnenvideos macht von Landschaftsaufnahmen und der hat halt, der ist halt einmal mit der Drohne über Malta geflogen. Oder halt so an speziellen Orten, so gerade an der Küste, wirklich so diese sehr idyllischen Gegenden. Und der YouTuber schaut sich das Video an, teilt es mit seiner Community und schwärmt halt von der Insel. Ah, so schön. Und diese Aufnahmen, mega gut. Ich freue mich schon auf den Urlaub. Und dieser Ausschnitt des Streams erscheint halt dann auf YouTube, auf seinem Kanal als On-Demand-Aufzeichnung. Mhm. Also das ist momentan auch ein großer Trend von Streamern. Die haben halt im Hintergrund Videocutter, die diese Ausschnitte aufzeichnen und die dann in Videos verwerten, weil es gibt halt extra Klicks. Das ist halt sehr, sehr gängige und durchaus lukrative Geschäftsidee, einfach Content-Verwertung. Mhm. So, und das erschien halt dann nochmal als Video. Und was passiert? Der Urheber des Videos, also der Kanalbesitzer, der dieses Drohnenvideo erstellt hat, wird darauf aufmerksam, weil die Reichweite des YouTubers natürlich so groß ist, und geht anwaltlich gegen den vor und sagt, Moment, du kannst ja nicht mein Video in deinem Stream zeigen und das dann auch noch als YouTube-Video verwerten, weil das ist ja meine Aufnahme. Mhm. Und da, ab dem Zeitpunkt, finde ich, ist dann auch eine Grenze erreicht, wo ich sage, ja, Urheberrecht, schön und gut, aber man muss ja auch ein bisschen mal den Kontext betrachten.
Ja.
Wenn ich ein Video erstellt habe und einen Kanal habe, der über einen YouTuber beworben, also indirekt beworben wird, der eine so enorme Reichweite hat, dann kann mir das ja nur nutzen.
Mhm.
Also dann kann das ja nur zum Vorteil für mich sein, weil wie viele Personen auf das Drohnenvideo aufmerksam werden und sich denken, hey, der hat aber coole Aufnahmen, da schaue ich mal vorbei.
Ja.
Und also sich selber da so ins Bein zu schießen, weil man gleich das Thema Urheberrecht und Lizenz und hin und her im Sinn hat und dann gleich so drastisch dagegen vorgeht. Also das ist dann für mich auch wirklich so ein Thema, wo ich eigentlich nur drüber lachen kann, weil muss man denn da wirklich so streng sein und wirklich so deutsch denken? Es muss, also ich muss das so sagen, weil das ist halt echt so eine typisch deutsche Angewohnheit, dass man alles gleich so streng in Lizenzierungen und so weiter denkt, weil man muss ja beamtlich korrekt sein.
Ja.
Also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Weißt du, wie es ausgegangen ist? Oder ob das?
Es ist so ausgegangen, dass diese Person, die geklagt hat, Recht bekommen hat. Der YouTuber musste eine Strafe zahlen.
Okay.
War jetzt keine große Strafe, es waren glaube ich ein paar tausend Euro. Der konnte sie auch problemlos bezahlen, weil der hat ja genug verdient.
Mhm.
Aber es war halt trotzdem blöd für beide Seiten, weil der eine muss natürlich den Anwalt engagieren und da läuft halt enorm viel Papierkram im Hintergrund. Der YouTuber hat den Stress, weil der muss sich mit Klagen auseinandersetzen und hat die Kopfschmerzerei. Und im Ende gewinnt keiner. Also
klar.
Im Gegenteil, der YouTuber hat auch dieses Erlebnis mit seiner Community geteilt und der das Video erstellt hat, der hat natürlich jetzt den schlechten Ruf, weil man sich denkt, was ist denn das für einer?
Ja, so, klar.
Klagt er gleich mit allen möglichen Instanzen.
Interessant.
Kann wirklich blöd anstellen.
Ja, interessant wäre gewesen, was hätte er denn tun müssen, dass alles in Ordnung ist? Hat er die Quelle gar nicht genannt oder wenn er die Quelle genannt hätte, wenn er es angepriesen hätte, wäre es dann okay gewesen? Das wäre natürlich schon interessant, gell?
Also er hätte wahrscheinlich direkt auf diese Quelle verweisen müssen oder sie irgendwo schriftlich nennen müssen, unter dem Video zum Beispiel.
Aber kann man da jetzt nicht einhaken und sagen, naja, das wäre aber auch okay gewesen? Also, weißt du, wie ich meine, könnte man jetzt nicht sagen, naja, warum hast du das nicht gemacht? Weil also, es ist ja nicht dein Drohnenvideo, also dann erwähn halt zumindestens im Video und auch noch schriftlich drunter, erwähne halt den, der den schönen Drohnenflug gemacht hat, Mensch.
Ja, in der Regel machen das die Leute auch.
Richtig,
wenn sie ein Originalvideo oder wenn sie drauf reagieren, dann verlinken sie in den meisten Fällen jedes Originalvideo unter dem eigentlichen Video. So.
es verdeutlicht halt wieder, gell, wie dünn das Eis ist bei sowas. Also wie was für ein schmaler Grat das ist.
Also ich persönlich finde halt, natürlich ist meinem Recht, wenn ich sehe, mein Video wird nicht verlinkt, es wird nicht erwähnt, dass ich das Video gemacht habe.
Mhm.
Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, im Video des YouTubers sieht man ja aber, welchen Kanal er da gerade anschaut. Mhm. Also, und klar, auch wenn man rechtlich gesehen auf der richtigen Seite steht und im Recht ist sozusagen, trotzdem muss man dann auch immer nachdenken, bringt's beiden Parteien was? Also ist es auch etwas, was meinem Geschäft gut tut? Oder möchte ich jetzt im Recht sein, aber eigentlich gewinne ich da keine Publicity damit, weil die Leute dann eigentlich eher negativ drauf ansprechen? Also ich finde schon, nur weil man im Recht ist, bedeutet es nicht zwingend, dass man seinem Image oder seinem Ruf auch was Gutes tut.
Ja, da hast du recht. Also ich in dem Fall, also ich kann es schon nachvollziehen. Ich kann diesen Ärger, dieses Ärgernis schon nachvollziehen. Ich hätte es halt so gemacht, dass ich den angeschrieben hätte und gesagt hätte, also ich wäre jetzt da sicher nicht zum, oder keine Klage da erhoben. Aber ich glaube, es wäre völlig okay, wenn man sagt, das ist für einen nicht in Ordnung. Wenn du das schon machst, dann könntest du fairerweise mich erwähnen und so weiter. Also ich finde, das hätte ja gereicht. Und wahrscheinlich hätte derjenige das dann in seinem nächsten Video eh nachgeholt. Also so agieren doch eh die YouTuber. Also ich habe das schon, das erlebt man doch ständig. Richtig. Wenn irgendwer über einen anderen Kanal was sagt, dann kommt irgendein Feedback und dann korrigiert derjenige das im nächsten Video eh nochmal. Also
ganz genau. Gell? Ganz genau. Und das hat auch der YouTuber dann auch in seiner Stellungnahme wirklich betont.
Mhm.
Er hat gesagt, wäre er zu mir gekommen und hätte mich darauf aufmerksam gemacht, ich hätte kein Problem gehabt, das im Nachgang noch zu korrigieren oder zu berichtigen. Aber natürlich dann gleich mit einem Anwalt zu kommen, das ist halt einfach, ist halt einfach kein freundschaftlicher Move, sondern es ist halt einfach unkollegial eigentlich. Ja, ja.
Ich hatte tatsächlich auch schon, dass jemand meine Bilder widerrechtlich genutzt hat. Zweimal hatte ich das schon. Mhm. Zwar eher jetzt im privateren, harmlosen Bereich, also nicht irgendwie krass werblich eingesetzt oder so. Und ich habe die dann angeschrieben und habe die deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht erlaubt ist. Und die haben sich dann alle ganz verstört. Entschuldigung, es war keine Absicht und so. Also und haben das dann auch unterlassen und also gibt's, finde ich, der Trend geht dazu, weil du auch vorher gesagt hast, mit bekannten YouTubern und so weiter. Also mein Gefühl ist, korrigiere mich da bitte gern, dass der Trend da deutlich in die entspannte Richtung geht, dass man sagt, mach nur, aber gib mir einfach Bescheid, wenn du deine Bilder verwendest, fertig. Also deutlich in die entspannte Richtung geht, als wie in diese rechtliche ich verklag dich, du Schwein, Richtung. Also, aber ist nur mein Gefühl.
Ja, und genau dieses Phänomen bewirkt halt aber auch, dass die Sensibilität deutlich nachlässt, weil vor lauter entspannt und vor lauter
genau, richtig.
Gerade in dieser Content-Creator-Welt, wo halt alles schnell gehen muss, alles muss viral gehen, alles muss also wirklich ein Hype folgt dem nächsten und du musst halt da auch bei der Erstellung des Contents hinterherkommen. Und um da hinterherzukommen, kannst du dich eigentlich nicht lang mit rechtlichen Themen aufhalten.
Ja.
Noch dazu, dass junge CreatorInnen, die halt 14, 12, 14, 16 sind, die noch weniger in das Thema Recht einsteigen.
Mhm.
Und da geht halt die Sensibilität komplett verloren. Und wenn halt dann mal so eine Klage reingeflattert kommt, entweder du verdienst so viel, dass du das problemlos abdecken kannst, oder du stürzt dich in die Privatinsolvenz.
Ja, das stimmt.
Es ist halt, irgendwo muss man sich dann halt doch irgendwo professionalisieren und sagen, ich nehme mir da die Zeit und auch das Geld vielleicht heraus und bilde mich da an dem Punkt weiter, bevor ich größeren Schaden auf mich zukommen lasse.
Ja. Also überhaupt dieses Medienrechtliche, und das darf man immer gar nicht unterschätzen. Wie du sagst, diese Content, diese Flut an Content Creator, aber
also ich sag nur Unsplash, Thema 100% kostenfreie Fotos. sieht man auch zuhauf, dass, genau, dass die Fotos gar nicht so kostenlos sind, wie sie oft beworben werden.
Ja. Das ist tatsächlich, was ich gerne zum Schluss ansprechen würde. Wie siehst du das Thema Unsplash, Pixabay und so weiter? Ich finde die fast, oder wie ich so mitkriege in der Praxis, zum größten Teil moralisch verwerflich. Die Einsatzzwecke der User gehen meistens für mich gar nicht. Wie siehst du das?
Wie so oft, ist ja klar. Also wenn irgendwo kostenlos draufsteht, dann ist das eine unbegrenzt nutzbare Ressource.
Ja, und das muss ich, glaube ich, jetzt nochmal verdeutlichen. Also sagen wir mal, der Handwerkerbetrieb X nutzt jetzt kostenlose Bilder von Pixabay und freut sich, dass er so clever ist und die kostenlose Quelle angezapft hat. Also ganz ehrlich, mich kotzt das an, mich regt das total auf. Muss ich ernsthaft auf kostenlose Bilder zugreifen? Also wenn das ein Tierheim macht oder Tierrettung oder ich glaube, du weißt, was ich meine, dann ist das völlig okay. Mhm. Aber ehrlich, wo ich Gewinne erziele, muss ich mich da am kostenlosen Pool an Bilder bedienen, das meine Website verkaufsfähiger macht? Bleh. Also geht gar nicht für mich.
Draufgespuckt,
ja. Geht für mich gar nicht.
Ja, es ist wirklich so.
Ich hatte letztens erst mit einer Kundin die Diskussion, die hat den Vorschlag gemacht, ja, ich könnte doch auf Pixabay Bildern, dann habe ich ihr das Ganze erklärt, so wie jetzt. Und die hat dann auch gesagt, du hast völlig recht. Und war sofort, also die hat das richtig getroffen. Und ich finde, so ist es ja gut, so muss es ja ankommen. Kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich finde es einfach nicht in Ordnung. Die Bilder kosten doch eh nichts mehr. Also wir reden nicht mehr, wie vorher erwähnt, von Hunderten von Euros. Also das ist doch eh vorbei.
Ja.
Und wenn ich jetzt...
Also ich sag nur Adobe Stock, wo du alles eh schon im Abonnement drin hast.
Ja.
Oder bezahlst du mal 50 Euro, bekommst 10 Credits dafür und für die 10 Credits bekommst schon 3-4 Bilder.
Also... Das muss es mir doch nochmal, Handwerkerbetrieb X, das muss es mir doch wert sein.
Ja.
Und wenn ich da so auf der Jagd nach dem kostenlosen Bild bin.
Bezieht sich aber jetzt nicht auf mittelständische Betriebe, sondern geht natürlich bis nach oben, gell?
Absolut.
Also große E-Commerce-Shops, also Online-Shops, die
richtig,
auch da auf kostenlose Bilder zugreifen.
Ja, leicht verstörend.
Klar, die große Masse wird es nicht merken, aber uns fällt es natürlich auf, gell?
Ja. Ja, Charlie, war ein spannendes Thema, finde ich. Total interessant. Also immer wieder, und es ist immer wieder aktuell, und man könnte dann doch reden, jetzt haben wir doch wieder bei einer Stunde.
Also abschließend kann man eigentlich nur dazu sagen, egal ob es jetzt Kunde, Unternehmen oder auch selbstständiger Agentur ist, einfach diese Awareness, gell, dieses Bewusstsein zu haben, wie gehe ich mit Bild, Schrift oder Musiklizenzen um, einfach ja, nicht in diese kostenlos Falle tappen.
Genau.
Und einfach drauf schauen, was sich gehört und was nicht.
Und man darf, glaube ich, auch nie vergessen, alles, was nichts kostet, taugt auch nichts. Das ist nach wie vor, glaube ich, ein wichtiger Grundsatz.
Und nichts kostet nichts.
Ja, genau. Jordi, ich wünsche dir einen schönen Montag.
Bis demnächst. Bis dann,
okay. Michi. Ciao.